Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören auf den Abschnitt für die heutige Predigt aus Apostelgeschichte 1, die Verse 9 bis 26. An Gottes lebendiges Wort. Und als er, Jesus, dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen. Die sprachen: ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Da kehrten sie, also die 11 Jünger, nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten, nämlich Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Und in diesen Tagen stand Petrus mitten unter den Jüngern auf und sprach, es waren aber etwa 120 Personen beisammen: ihr Männer und Brüder, es musste dieses Schriftwort erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat über Judas, welcher denen, die Jesus gefangen nahmen, zum Wegweiser wurde. Denn er war zu uns gezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Dieser erwarb einen Acker aus dem Lohn der Ungerechtigkeit, und er stürzte kopfüber hinab, barst mitten entzwei, und alle seine Eingeweide traten heraus. Und das ist allen bekannt geworden, die in Jerusalem wohnen, so dass jener Acker in ihrer eigenen Sprache Akeldama genannt worden ist. Das bedeutet Blutacker. Denn es steht geschrieben im Buch der Psalmen: seine Behausung soll öde werden und niemand soll darin wohnen, und sein Amt empfange ein anderer. So muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, die ganze Zeit über, in welcher der Herr Jesus unter uns ein- und ausging, von der Taufe des Johannes an bis zu dem Tag, der von uns hinweg aufgenommen wurde, einer von diesen muss mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Und sie stellten zwei dar: Josef, genannt Barsabbas, mit dem Beinamen Justus, und Matthias. Und sie beteten und sprachen: Herr, du Kenner aller Herzen, zeige an, welchen von diesen beiden du erwählt hast, das Los dieses Dienstes und Apostelamtes zu empfangen, von dem Judas abgewichen ist, um hinzugehen an seinen eigenen Ort. Sie warfen das Los über sie. Das Los fiel auf Matthias, und er wurde zu den 11 Aposteln hinzugezählt. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wir alle sind ständig am Warten. Auf alles Mögliche. Ja, warten auf den Tag der Hochzeit, warten auf den Urlaub, warten, dass die eigenen Kinder endlich mehr können, warten auf den richtigen Ehepartner, warten, dass man vom Arzt ins Sprechzimmer gerufen wird, warten, dass diese schwierige Zeit, in der man sich gerade befindet, endlich endet. Und jetzt stell dir mal kurz vor, es würde in deiner Macht liegen, Wartezeiten zu verkürzen. Ja, du könntest also tatsächlich dein Leben vorspulen. Ja, ist noch eine Woche Arbeit, dann ist Urlaub, die Woche spule ich schnell vor. Noch 2 Monate, bis das Kind kommt, ich spule vor. Die schwierige Prüfung in einer Woche, ich spule einfach 2 Wochen vor, dann ist sie vorbei. Das wäre doch nicht schlecht, oder, wenn wir das könnten. Aber ich glaube, es würde Folgendes passieren. Am Anfang wären wir begeistert und würden das immer wieder nutzen. Aber irgendwann würden wir feststellen, wir verkürzen damit unser Leben radikal. Das Leben geht sowieso so schnell vorbei und jetzt geht es noch viel schneller. Und vielleicht würden wir auch merken, Zeiten des Wartens sind nicht immer angenehm. Manchmal sind Zeiten des Wartens sogar richtig hart, aber Zeiten des Wartens sind auch Zeiten, die Gott uns ganz bewusst geschenkt hat, um uns Dinge beizubringen, gerade in der Beziehung zu ihm. Und keiner von uns hat die Möglichkeit, sein Leben vorzuspulen. Das ist wahrscheinlich auch besser so. Wir müssen viel und oft warten, ob wir wollen oder nicht. Und meistens ist es nicht angenehm. Und da stellt sich doch die Frage, wie wartet man eigentlich richtig? Das wollen wir uns heute anschauen. Und zwar anhand der Freunde von Jesus. Die warten nämlich in unserem Abschnitt. Unser Abschnitt redet von einer Zeit des Wartens. Und sie warten auf zwei Dinge. Das erste, auf das sie warten, ist der Heilige Geist. Jesus hatte ihnen versprochen, ich gehe weg, zurück in den Himmel, aber ich schicke euch den Heiligen Geist, wartet darauf. Also erstens warten sie auf den Heiligen Geist, zweitens warten sie auf Jesus. Jesus hatte ihnen nämlich versprochen, ich komme wieder und dann werde ich mein Königreich vollenden. Ich werde einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen und auch als sichtbarer König für euch alle herrschen. Sie warten also erstens auf den Geist und zweitens auf Jesus. Und jetzt gibt es viele Wege, falsch zu warten. Ja, ein Weg, falsch zu warten, ist der Weg der Unzufriedenheit oder des Selbstmitleids. Ja, wir fragen dann anklagend, warum lässt Gott mich so lange warten? Die Frage ist nicht falsch, aber wir ziehen uns zurück in Unzufriedenheit oder Selbstmitleid. Wir fangen vielleicht an, mit Gott zu hadern oder drehen ihm sogar den Rücken zu. Er lässt mich warten. Und es gibt die Art und Weise, Wartezeit zu vergeuden. Ja, zum Beispiel warte ich und ich vergeude die Zeit einfach durch Medienkonsum. Ich schlage einfach die Zeit tot, irgendwie rumkriegen. Die Bibel sagt, kauf die Zeit aus und sie sagt es auch für Wartezeiten. Bei all dem stellt sich doch die Frage, wie wartet man richtig? Und das lehrt uns Gottes Wort hier, anhand der Freunde Gottes. Sie warten hier auf den Heiligen Geist und sie warten auf Jesus und sie warten dabei gut. Ein Thema für heute Morgen lautet, wie wir richtig auf König Jesus warten. Wir wollen uns drei Dinge anschauen. Erstens, wir gehorchen den Worten des Sohnes, Verse 9 bis 13. Zweitens, wir beten gemeinsam zum Vater, Vers 14. Und drittens, wir entscheiden vom Heiligen Geist geleitet, Verse 15 bis 26. Also wie wir richtig auf König Jesus warten, wir gehorchen den Worten des Sohnes, wir beten gemeinsam zum Vater und wir entscheiden vom Heiligen Geist geleitet. Im Anfang des Abschnitts sehen wir, was Jesus tut. Er tut nämlich das, was er den Jüngern in den 40 Tagen seit seiner Auferstehung immer wieder angekündigt hatte. Er war eben diese 40 Tage noch auf der Erde und jetzt geht er zurück in den Himmel. Vers 9, und als er, also Jesus, dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf, von ihren Augen weg. Dieses Ereignis, diese sogenannte Himmelfahrt, es hat ganz tiefe theologische Bedeutung. Die Bedeutung der Himmelfahrt wird auch immer wieder in der Bibel erklärt. Also zum Beispiel in Kapitel 2 der Apostelgeschichte erklärt Petrus direkt in seiner Predigt, was das bedeutet, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Warum er das gemacht hat, was er jetzt da im Himmel macht, was das für uns als seine Nachfolger bedeutet. Aber alle Antworten auf diese Fragen verschieben wir auf die nächsten Predigten, weil es hier in Kapitel 1 der Apostelgeschichte nicht darum geht. Es geht nicht darum, was bedeutet die Himmelfahrt, sondern es geht darum, dass Jesus nun einmal historisch, faktisch in den Himmel aufgefahren ist. Und es geht darum, wie die Jünger darauf reagiert haben. Was sehen wir bei den Jüngern als erstes? Das erste, was wir sehen, ist, die Jünger gehorchen dem, was Jesus ihnen gesagt hat. Mein erster Punkt, wie warten wir richtig auf König Jesus? Wir gehorchen den Worten des Sohns. Ja, was hatte Jesus ihnen denn gesagt? Welchem Gebot gehorchten die Jünger? Und dazu gehen wir nochmal in Kapitel 1 zurück. Könnt gerne reinschauen, wenn ihr eure Bibel noch aufgeschlagen habt, zu Vers 4. Da heißt es, und als er, Jesus, mit ihnen, mit den Jüngern zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Sie sollten auf die Verheißung warten und wir sehen dann später, der Inhalt dieser Verheißung ist der Heilige Geist. Jesus hat ihnen also gesagt, geht nach Jerusalem und wartet auf den Heiligen Geist. Wartet darauf, dass ich euch den Heiligen Geist schicke, wie ich es euch versprochen habe. Und was machen die Jünger? Sie stehen da, Jesus fährt in den Himmel auf und sie starren hinter ihm her. Vers 10. Und als sie, die Jünger, unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen, die sprachen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Also ganz am Anfang sehen wir bei den Jüngern kein Gehorsam, sondern sie schauen einfach wie erstarrt nach oben Jesus hinterher. Und dann kommen zwei Engel und sie sagen, wie Jesus jetzt aufgefahren ist, so wird er wiederkommen. Die Jünger brauchen also so einen kleinen Stupser. Liebe Jünger, jetzt ist es nicht dran, in den Himmel zu starren, sondern gehorcht einfach dem, was Jesus euch gesagt hat. Und mit diesem kleinen Stupser von den Engeln machen die Jünger dann auch genau das, was Jesus ihnen gesagt hat. Das heißt weiter in Vers 12, da kehrten sie nach Jerusalem zurück, von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Hier erfahren wir, Jesus ist vom Ölberg in den Himmel aufgefahren. Ölberg ist eigentlich kein wirklicher Berg, sondern mehr ein besserer Hügel. Aber von dem hat man eine perfekte Sicht auf Jerusalem. Und sie gehen jetzt den ungefähr einen Kilometer zurück von diesem Ölberg. Und der Ölberg hat immer wieder in der Geschichte der Bibel eine ganz entscheidende Bedeutung. Schon im Alten Testament hat der Prophet Sacharja angekündigt, Jesus wird zum Gericht auf eben diesem Ölberg erscheinen. Jesus selbst hat seine Jünger mal mit auf diesen Berg genommen, hat ihnen Jerusalem und den Tempel gezeigt, das kann man von da super gut sehen, und hat ihnen erklärt, dass dieser Tempel zerstört wird, aber dass das nur der Vorschatten ist für das Gericht, was Gott über die Welt bringen wird. Und jetzt ist es der Ort, auf dem Jesus diese sichtbare Welt verlässt, und es ist der Ort, an dem Jesus zurück in diese sichtbare Welt kommen wird. Und die Jünger gehen jetzt von diesem Ort zurück nach Jerusalem und sie warten dort auf den Heiligen Geist. Und wisst ihr, genau das ist der entscheidende Punkt hier. Mit dem kleinen Stupser von den Engeln machen sie jetzt genau das, was Jesus ihnen gesagt hatte. Sie gehen zurück in die Stadt und dort treffen sie sich in einem Obergemach. Das ist ein größeres Zimmer im ersten Stock eines Hauses. Wir wissen nicht, welcher Raum das genau war. Es könnte sein, dass damit der Raum gemeint ist, wo die Jünger kurz vor ihrem Tod sich mit Jesus getroffen haben, wo er ihnen die Füße gewaschen hat und mit ihnen das letzte Passamahl gefeiert hat. Vielleicht ist es derselbe Raum, vielleicht auch ein anderer, wir wissen es nicht. Wir wissen also nicht genau, wo das war und wir wissen auch nicht genau, warum sie sich dort getroffen haben. Es ist gut möglich, dass sie immer noch Angst hatten vor den Juden und den Römern. Denn zur Erinnerung, die Juden wollten ja immer noch verhindern, dass die Botschaft verbreitet wird, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Also wir wissen nicht genau, wo das Treffen war und warum sie sich dort getroffen haben. Vermutlich, weil sie Angst hatten. Aber was wir genau wissen, worauf der Abschnitt hier Wert legt, ist, wer sich dort getroffen hat. Es sind zum einen die 11 verbliebenen Jünger. Judas hatte sich durch seinen Verrat nach seinem Verrat umgebracht und 11 von ihnen waren übrig. Ja, sie werden sogar in Vers 13 alle namentlich aufgezählt. Und dann sehen wir, das waren nicht nur die 11 da, sondern auch andere Freunde von Jesus. Ja, erwähnt werden hier die Frauen, die mit Jesus mitgezogen sind, die ihm gedient haben und die später die ersten Zeugen der Auferstehung waren. Dann wird auch die Familie von Jesus erwähnt, also Maria, seine Mutter und seine Halbbrüder. Und gerade das ist erstaunlich. Denn gerade diese Gruppe, also Maria und die Halbbrüder von Jesus, die kommen in den Evangelien alles andere als gut weg. Johannes urteilt einmal über die Brüder Jesu, Johannes Kapitel 7, Vers 5, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Ja, und wenn wir zu Maria gehen, so in den ersten Kapiteln des Lukas-Evangeliums, die Geburtsgeschichte, da sehen wir Maria richtig als Glaubensheldin. Da singt sie ein tolles Lied, da glaubt sie wirklich. Aber dann später in den Evangelien bekommt dieses Bild Risse. Als Jesus dann anfängt, Leute zu heilen und bekannt zu werden, da ist auch ihr Glaube sehr, sehr schwach, um es vorsichtig zu sagen. Aber jetzt, an diesem Punkt, hat sich was geändert. Gerade nach der Auferstehung hat auch die biologische Familie von Jesus begriffen, mein Sohn bzw. mein großer Bruder ist wirklich der Sohn Gottes. Er ist wirklich auferstanden und er ist wirklich in den Himmel aufgefahren. Und all diese Gruppen, also die Jünger und die Frauen und die Familie von Jesus und noch andere Freunde sitzen zusammen in diesem Raum und sie warten. Ja, sie sind gehorsam. Sie tun genau das, was Jesus ihnen gesagt hatte. Wenn wir jetzt zu uns gehen, bedeutet natürlich gehorsam sein in verschiedenen Situationen unterschiedliche Dinge. Ja, es ist jetzt nicht deine Aufgabe, das zu lesen und dir zu sagen, okay, vielleicht soll ich mir jetzt ein Ticket buchen, nach Jerusalem fliegen und irgendwo im Raum einen ersten Stock warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Vielleicht weißt du nicht immer genau, was Jesus von dir möchte. Oft weißt du es sogar nicht. Aber ehrlich gesagt, in vielen Situationen weißt du es doch ziemlich genau, oder? Dein Problem ist nicht, dass du nicht weißt, was Jesus von dir will. Dein Problem ist doch häufig, dass du nicht darüber nachdenkst oder einfach keine Lust hast, Jesus zu gehorchen. Das Problem ist, zumindest wenn ich in mein Leben schaue, nicht immer, aber oft, ich weiß ganz genau, was Gott möchte, weil er es in seinem Wort ziemlich klar gesagt hat. Aber dann hindert mich irgendwas, mein eigenes Herz oder die Umstände daran, zu gehorchen. Auch die Jünger wussten immer wieder, was Jesus von ihnen wollte. Er hat es ihnen klar gesagt. Zum Beispiel haben wir eben gelesen, kurz vor seinem Tod, wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Damals gehorchten sie nicht. Sie sind immer wieder eingeschlafen und gebetet haben sie schon gar nicht. Aber hier gehorchen sie. Jünger, Frauen, Familie, Freunde, sie alle sind in diesem Raum und sie warten, wie Jesus es ihnen gesagt hat. Sie waren gehorsam. Die Frage ist, wie haben sie gewartet? Sie hätten dort Däumchen drehen können, eine Liegestütze machen können, den alle an ihrem Smartphone sitzen können, hätten sie schon eins gehabt. Aber alles haben sie nicht gemacht, sondern Vers 14, was haben sie gemacht? Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Das bringt mich zum zweiten Punkt, wie warten wir richtig auf König Jesus? Wir beten gemeinsam zum Vater. Wenn wir so durch die Evangelien schauen, dann begegnen wir einigen Charakteren. Zum Beispiel der alten Witwe Hanna im Tempel, dem Zöllner im Gleichnis, der Jesus seine Sünden bekennt, Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, die Weisen aus dem Morgenland und immer wieder Jesus. Das sind alles Menschen, die uns in den Evangelien vorgestellt werden und vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum habe ich diese Auswahl getroffen? Ganz einfach, es sind Menschen, von denen wir in den Evangelien lesen, dass sie gebetet haben. Wer fehlt in der Liste? In der Liste fehlen die Jünger. Wir lesen kein einziges Mal in der Bibel, dass die Jünger gebetet haben, solange Jesus auf der Erde war. Einmal sagen sie zu ihm, Herr, lehre uns beten. Und dann bringt Jesus es ihnen bei, aber wir lesen nichts davon, dass sie es auch gemacht haben. Nach seiner Auferstehung fallen sie vor Jesus nieder. Und das ist wahrscheinlich der Moment, wo sie dem Gebet am nächsten kommen. Aber wirklich beten, Jesus um Dinge bitten, finden wir nicht. Jetzt könnte man ja sagen, naja, sie hatten es auch nicht nötig. Gott selbst saß ja ständig neben ihnen. Aber selbst der Sohn Gottes, Jesus, hatte es nötig zu beten. Jesus betet ständig in den Evangelien und er fordert die Jünger auf, wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Ergebnis, die Jünger beten nicht und schlafen. Wisst ihr, Vers 14 klingt unspektakulär. Wir lesen vielleicht ganz schnell drüber, weil die haben da halt gebetet. Aber es zeigt uns die Jünger zum ersten Mal beim Beten. Und sie beten nicht irgendwie, sondern das Gebet der Jünger wird uns beschrieben. Sie beten nämlich erstens gemeinsam, sie beten zweitens alle und sie beten drittens dauerhaft. Gemeinsam, alle und dauerhaft. Gemeinsam. Ja, man kann und man soll auch alleine beten. Jesus hat das getan, er hat das viel und oft getan. Aber viel wichtiger ist es, dass man in der Gemeinschaft zusammen betet. Christsein ist ein Gemeinschaftsprojekt, von Anfang bis zum Ende. Deswegen hat Gott die Gemeinde erfunden und geschaffen. Deswegen hat Jesus versprochen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, vielleicht geht es euch auch nicht so, aber mir geht es so, wenn ich alleine bete, sind meine Gedanken ganz schnell sonst wo. Und Das kann natürlich auch passieren, wenn man gemeinsam betet. Aber es ist viel leichter, dann konzentriert zu bleiben. Sie beteten gemeinsam, zweitens, sie beteten alle. Herr Lukas betont das hier. Gebet ist ein Vorrecht für uns Christen, aber es ist auch Pflicht aller Christen, nicht nur einiger. Es waren nicht nur die Jünger, die gebetet haben, auch nicht nur die, die besonders gut reden konnten, es waren alle. Sie beteten drittens ausdauernd. Ja, wir lesen in Vers 14 nicht nur, dass sie beteten, sondern dass sie ausdauernd im Gebet waren. Ja, die haben angefangen, die haben erstmal nicht mehr aufgehört. Sie alle beteten ausdauernd gemeinsam. Weißt du, das ist nicht nur einfach eine Beschreibung von irgendwelchen Leuten, die mal vor 2000 Jahren sich in irgendeinem Raum getroffen haben. Das ist das Kennzeichen eines Christen, dass er die Gemeinschaft mit anderen sucht, um zu beten. Ich sage es mal negativ, wenn eine Gemeinde damit aufhört oder gar nicht erst damit anfängt, dann ist ihr Ende sicher. Wenn wir als Gemeinde selbst nicht ausdauernd beten, dann werden wir auch nicht bleiben. Mir hat mal ein älterer Pastor gesagt, wenn ich irgendetwas bereue in meinem Leben, dann ist es die viele Zeit, die ich in irgendwelchen Gremien saß und mir überlegt habe, wie wir mehr Leute in die Gemeinde kriegen. Und wie wenig Zeit davon wir einfach nur gebetet haben. Ich sage es euch in letzter Zeit öfter, ich bin sehr, sehr dankbar für uns als Gemeinde zurzeit. Wir wachsen zahlenmäßig und ich sehe im Leben von vielen von euch geistliches Wachstum. Ich lobe Gott dafür. Aber eine Sache, die mir Kummer macht, ist, wie wenig Leute wir häufig an Freitagabenden sind. Das sind Zeiten, wo wir gemeinsam ausdauernd beten sollten. Wir müssen uns klar darüber werden, wir haben das Vorrecht, eine Audienz beim König des Universums zu haben, als Gemeinschaft. Und wenn wir kommen, dann freut er sich und er möchte uns, die wir beten, segnen. Der Heidelberger Katechismus nennt das Gebet die vornehmste, also die beste, die wichtigste Form der Dankbarkeit. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von John Knox gehört habt. John Knox war der Reformator von Schottland. Damals war es so in der Geschichte der Reformationszeit ziemlich kompliziert. Engländer und Schotten, wie auch heute, waren sich nicht ganz grün. Und zudem hatten die Engländer eine Königin, die dann katholisch wurde und die Anhänger der Reformation in England sehr stark verfolgt hat. Und sie hat natürlich auch nach Schottland geschielt. Und diese katholische Königin, Maria, die soll mal über John Knox gesagt haben: Ich fürchte die Gebete von John Knox mehr als alle Armeen Schottlands. Der Kirchenvater Eusebius schreibt über den ersten Leiter der Gemeinde von Jerusalem, dass dieser Leiter vom vielen Knien beim Beten Knie hatte, die so dicke Hornhaut hatten, dass sie so ausgesehen haben wie Knie von einem Kamel. Wisst ihr, wer dieser Leiter war? Es war Jakobus, ein Halbbruder von Jesus. Einer von denen, der in den Evangelien überhaupt nicht gut wegkommt, der nicht geglaubt hat, aber der irgendwann verstanden hat und der hier mit den anderen in diesem Raum zusammengesessen hat und angefangen hat zu beten. Ja, hier hat Jakobus angefangen und das Ende war, dass seine Knie aussahen wie die von einem Kamel. Weißt du, wenn wir gehorchen, dann bringen wir damit zum Ausdruck, Gott weiß besser als wir selbst, was gut für uns ist. Und wenn wir gemeinsam beten, dann bringen wir damit zum Ausdruck, es ist Gott, der alles unter Kontrolle hat, nicht wir. Aber wir sehen hier in diesem Abschnitt noch etwas Drittes. Auch wenn die Leute damals viel gebetet haben, Gebet war nicht das Einzige, was sie gemacht haben. Sie wurden auch aktiv. Martin Luther hat einmal gesagt, bete, als ob alles von Gott abhinge. Aber arbeite, als ob alles von dir abhinge. Es geht auch darum, bewusst und aktiv Entscheidungen in dieser Welt zu treffen und sie dann auch durchzuziehen. Auch das gehört zum Warten dazu. Das ist mein dritter und letzter Punkt. Wie warten wir richtig auf König Jesus? Wir entscheiden vom Geist geleitet. Das sind die Verse ab Vers 15. Sie beteten zusammen dort in der Gemeinschaft. Und eines Tages stellt Petrus fest, Leute, wir haben etwas zu tun. Wir brauchen einen neuen zwölften Jünger, seitdem Judas tot ist. Warum das mit dem 12. Jünger so wichtig war, das klären wir gleich. Erstmal schauen wir uns an, wie Petrus argumentiert, Vers 15. In diesen Tagen stand Petrus mitten unter den Jüngern auf und er sprach, es waren aber etwa 120 Personen beisammen, ihr Männer und Brüder, es musste dieses Schriftwort erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat über Judas, welcher denen, die Jesus gefangen nahmen, zum Wegweiser wurde. Judas war über 3 Jahre einer der 12 Jünger gewesen. Der hatte Jesus verraten. Und Petrus sagt jetzt, all das ist nach dem Plan Gottes passiert. Ja, Vers 16, es musste erfüllt werden, es konnte gar nicht anders kommen. Es musste erfüllt werden, was der Heilige Geist gesagt hat. Die Frage ist, was hatte der Heilige Geist gesagt? Und dazu zitiert Petrus Psalm 69 in Vers 20. Denn es steht geschrieben im Buch der Psalmen, seine Behausung soll öde werden und niemand soll darin wohnen. Es war also Teil von Gottes Plan, dass Judas Jesus verraten würde und dass Judas dafür gerichtet werden würde. Das hatte Gott schon im Alten Testament angekündigt. Das ist übrigens sehr, sehr spannend, wie Petrus hier das Alte Testament beschreibt. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Er zitiert einen Psalm, den David geschrieben hat. Aber wie schreibt er es in Vers 16, was der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat? Ja, es ist einerseits David, der den Psalm geschrieben hat, aber gleichzeitig sagt Petrus hier, der eigentliche Autor dieses Psalms und des gesamten Wortes Gottes ist Gott selbst, der Heilige Geist. Deswegen ist die Bibel Gottes Wort. Sie ist nicht einfach nur ein Bericht von irgendwelchen Leuten, was sie mit Gott erlebt haben. Hinter jedem Wort der Bibel steht Gott, der Heilige Geist selbst. Weil Gott selbst jedes Wort spricht. Zurück zu Judas. Es war Gottes Plan, es war auch Judas Verantwortung. Vers 18. Dieser erwarb einen Acker aus dem Lohn der Ungerechtigkeit. Und er stürzte kopfüber hinab, barst mitten in zwei, alle seine Eingeweide traten heraus. Das liest man jetzt so und dann kann man sich das auch eine Runde plastisch vorstellen. Man kann es auch lassen, denn die Vorstellung ist nicht sehr appetitlich. Aber ich habe mich gefragt, warum macht Petrus das? Er erzählt überhaupt nicht die ganze Geschichte von Judas, sondern nur die ekligsten Details der Geschichte. Warum macht er das? Ich glaube, er möchte deutlich machen, diese drastischen Folgen hat es, wenn man seiner Verantwortung nicht nachkommt. Wenn man so reagiert wie Judas, nämlich Jesus zu verraten. Und wenn man danach keine Buße tut. Und dieser letzte Punkt, wenn man danach keine Buße tut, das ist ganz, ganz wichtig. Das Ironische ist ja, Petrus saß ja im Grunde mit Judas in einem Boot. Judas hatte Jesus verraten, Petrus hatte ihn verleugnet. Das gleich 3-mal. Aber der Unterschied zwischen beiden ist, Petrus hat den Weg der Buße zurück zu Jesus gefunden. Judas nicht. Matthäus berichtet uns, wir haben es eben gelesen, wie Judas dann geendet ist, er hat sich erhängt. Hier lesen wir bei Lukas in der Apostelgeschichte, er ist heruntergefallen, dabei aufgeplatzt. Viele Kritiker der Bibel haben diese beiden Geschichten genommen, nebeneinander gelegt und gesagt, hey, das ist doch ein Beispiel dafür, die Bibel kann gar nicht irrtumslos sein. Beide Geschichten widersprechen sich ja. Entweder hat Judas sich erhängt, oder er ist heruntergefallen und aufgeplatzt. Beides kann doch gar nicht stimmen. Aber warum kann nicht beides stimmen? Es könnte zum Beispiel sein, dass Judas sich an einem Baum erhängt hat, der erst abgebrochen ist und heruntergefallen ist. Oder es könnte sein, dass Judas sich erhängt hat und die Juden das gesehen haben und ihn dann über die Stadtmauer geworfen haben, weil während der jüdischen Feste nichts Unreines in der Stadt sein durfte. Beide Berichte erzählen nicht die ganze Geschichte. Sie betonen Unterschiedliches, aber sie widersprechen sich nicht. Petrus ist es hier nicht wichtig, die ganze Geschichte zu erzählen. Er macht ja auch deutlich, alle kennen die Geschichte. Es geht ihm darum, die drastischen Folgen deutlich zu machen, was passiert, wenn man Jesus verrät und nicht umkehrt. Es war Gottes Plan. Die Bibel sagt eindeutig, es musste so passieren. Und trotzdem trägt Judas die volle Verantwortung mit allen Konsequenzen. Und noch etwas ist Petrus wichtig, Vers 19. Und es ist allen bekannt geworden, die in Jerusalem wohnen, sodass jener Acker in ihrer eigenen Sprache Akeldama genannt worden ist, das heißt Blutacker. Die ganze Geschichte mit Judas ist wirklich passiert. In anderen Worten, wenn ihr Zweifel daran habt, fragt die Leute in Jerusalem, die kennen die Geschichte alle. Es hat sich rumgesprochen. Aber im Grunde ist diese ganze Judas-Geschichte nur die Einleitung. Denn eigentlich will Petrus etwas anderes. Er will deutlich machen, wir brauchen einen neuen zwölften Jünger. Und da stellt sich doch die Frage, warum? Auch zu diesem Ergebnis kommt Petrus durch das Lesen des Alten Testaments. Nochmal Vers 20, da heißt es, denn es steht geschrieben im Buch der Psalmen, seine Behausung soll öde werden und niemand soll darin wohnen und, darum geht es jetzt, sein Amt empfange ein anderer. Das erste Zitat stammt aus Psalm 69, das zweite aus Psalm 109. Und in diesem Zitat aus Psalm 109, sein Amt empfange ein anderer, da geht es jetzt darum, dass Judas einen Nachfolger braucht. Aber was war der theologische Grund dahinter, dass es wirklich einen Zwölften brauchte? Theologischer Grund ist, dass die Jünger von Jesus nicht einfach nur die Schüler von Jesus waren, sondern sie waren auch Apostel. Apostel war ein ganz wichtiges Amt am Anfang der Kirche. Vers 25 und Vers 26 wird von den Aposteln gesprochen. Und wir lesen im Neuen Testament immer wieder, die Apostel sind die Grundlage der neutestamentlichen Gemeinde. Ja, das absolute Fundament. Alle Christen seitdem bauen auf diesem Fundament auf. Erst kommen die Apostel sozusagen, dann wir. Nun gab es zwar mehr als 12 Apostel, aber Petrus schließt aus Psalm 109, dass der Zwölfte in der Zwölfjüngerschar ersetzt werden muss. Und wie wählt man nun einen neuen Apostel? Na, erstmal muss man drüber reden, was muss der eigentlich so mitbringen? Ja, wenn eine Firma heute sagt, in der Personalabteilung, und die Personalabteilung gesagt kriegt, wir brauchen einen neuen Mann, dann ist natürlich die erste Frage, was muss der für einen Charakter haben und was muss der können? Und für einen Apostel finden wir die Kriterien in den Versen 21 und 22. Und da heißt es, okay, um Apostel zu werden, muss man die ganzen 3 Jahre, die Jesus hier auf der Erde gewirkt hat, also von seinem öffentlichen Auftreten bei seiner Taufe, bis zu seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt muss man mit ihm durch Israel gelaufen sein, seine Wunder gesehen haben, seine Predigten gehört haben, gesehen haben, wie er Menschen heilt, viele von Dämonen befreit und sogar einige von den Toten auferweckt. Denn ein Apostel muss das alles als Augenzeuge bezeugen können. Und diese Kriterien, die zeigen uns, dass die Auferstehung das Ereignis ist, das alles verändert hat. Bis zur Auferstehung hätte man noch irgendwie das alles mit Jesus weg erklären können. Jesus ist ein Betrüger, Jesus ist ein Irrer, ein Trickser, was auch immer. Aber die Auferstehung zeigt, dieser Mensch ist wirklich Gottes Sohn, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt getragen hat und was den Menschen das Leben wiedergegeben hat. Die Auferstehung verändert alles. Und schnell stellt sich heraus, als man so die Runde überblickt, es gibt 2 Kandidaten, die diese Kriterien erfüllen. Da gab es einen Josef, der von manchen Barsabbas genannt wurde, von wieder anderen Justus. Und auf der anderen Seite einen Mann namens Matthias. Und die Jünger wissen ganz genau, diese Entscheidung, weil es um einen Apostel geht, die ist heilsgeschichtlich so wichtig, wir müssen die Entscheidung direkt Gott überlassen. Sie beten und losen dann und das Los fällt auf Matthias. Er wird der neue 12. Apostel. Was lernen wir für unser Warten aus dem, was die Jünger hier tun? Das erste ist, Gebet ist unverzichtbar wichtig. Aber es ist auch wichtig, aktiv Entscheidungen zu treffen und sie durchzuziehen. Natürlich sollen wir während den Entscheidungen immer wieder beten. Ja, die Jünger machen genau das. Vers 24, ja, und sie beteten und sprachen. Sie beteten während ihrer Entscheidung, aber eben nicht nur. Gott möchte, dass wir aktiv warten. Und das Zweite, was wir hier sehen, ist, Gott möchte, dass wir nach seinem Willen entscheiden. In Punkt 1 dieser Predigt hatten wir den Gehorsam. Ja, oft sagt uns Gottes Wort ganz eindeutig, was Gott will. Und dann heißt es einfach gehorchen. Es gibt viele Entscheidungen in unserem Leben, da ist die Sache viel komplizierter. Und dann müssen wir eine Entscheidung treffen. Die Apostel tun das hier auf zwei verschiedenen Wegen. Erstmal lesen sie die Bibel. Ja, wenn wir so wollen, befragen sie den Heiligen Geist, denn der hat die Bibel ja gesprochen, Vers 16. Petrus sagt, ihr Männer und Brüder, es musste dieses Schriftwort erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat. Sie lesen also die Bibel, befragen den Heiligen Geist und kommen dann zu dem Schluss, wir brauchen einen Nachfolger für Judas. Und das Zweite, wie sie Entscheidungen treffen, sie werfen dann ein Los, um zu bestimmen, wer dieser Nachfolger werden soll. Die Frage für uns ist, sollen wir das nachmachen? Das Erste, also den Weg der Bibel unbedingt. Das ist der Weg, wie du Gottes Willen für dein Leben herausbekommst. Verinnerliche Gottes Gebote und dann gehorche. Und falls es Entscheidungen sind, zu denen die Bibel jetzt nicht direkt spricht, dann benutze die Prinzipien und die Weisheit der Bibel und dann triff deine Entscheidung. Ja, die biblischen Gebote, die biblischen Prinzipien und die biblische Weisheit rüsten uns aus für die Entscheidungen, die Gott gefallen. Ja, dadurch redet der Heilige Geist durch das Wort Gottes zu uns und zeigt uns den Weg, wie wir gehen sollen. Paulus beschreibt das sehr knapp in Römer Kapitel 12, in den ersten beiden Versen. Ich sage mal mit meinen Worten, was da steht. Da heißt es, lass dich durch das Wort und den Geist so verwandeln, so prägen, dass du in jeder Situation deines Lebens prüfen kannst, was Gott will. Und dieser Weg gilt immer. Gilt für dich, für die Entscheidungen deines Lebens, gerade die schwierigen. Und der andere, ja, der Weg des Loses, der gilt nicht für dich. Ich komme zu dem Schluss, weil es im Neuen Testament kein Gebot gibt und keine Verheißung und auch keine Erlaubnis, den Willen Gottes so zu befragen. Wir haben hier auch eine heilsgeschichtlich einmalige Situation, die wir so nicht wieder erleben. Ja, es geht darum, das Fundament der Gemeinde zu legen, zu bestimmen, wer der 12. Mann wird. Und deswegen haben sich die Apostel für diesen Weg entschieden, in dieser ganz besonderen, einmaligen Situation. Heute für uns ist dieses Fundament längst gelegt. Die Bibel ist längst vollständig. Und deswegen gibt es heute keinen Grund mehr, Gott so zu befragen. Wir haben auch keine Verheißung dafür. Ja, und wenn wir weiter gucken, wie die Apostel weiter gelebt haben, auch die haben das nicht ständig gemacht. Ja, die sind nicht jeden Tag erstmal hingegangen und haben gesagt, wir losen heute mal, um rauszukriegen, was Gott von uns will. Auch für sie war der normale Weg, den Worten Jesu zu gehorchen, die Bibel zu lesen und die Prinzipien in ihrem Leben bei ihren Entscheidungen umzusetzen. Warum lohnt sich warten? Für Jünger von Jesus, damals wie heute. Zur Erinnerung, die Jünger warteten ja auf zwei Dinge. Kurzfristig auf den Geist, langfristig darauf, dass Jesus zurückkommt. Und wir alle warten auch auf verschiedene Dinge. Dass die Schmerzen vorbei sind, dass das Leid endet, dass der Urlaub endlich startet, der Winter endlich vorbei ist oder endlich startet, je nachdem. Aber vor allem warten wir als Jünger heute, genau wie die Jünger damals, darauf, dass Jesus endlich wiederkommt. Den Geist haben wir bekommen. Aber Jesus als triumphierenden König, der so wiederkommt, wie er gegangen ist, den haben wir noch nicht gesehen. Wir bekennen jeden Sonntag, von dort wird er, Jesus, kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Er wird kommen, er wird wiederkommen, wirklich. Und die Frage ist, lohnt sich das Warten? Ist das nicht völlig irre? Ja, stell dir mal vor, es gäbe eine Umfrage in Seltersweg hier in Gießen. Worauf wartest du? Ja, und da würden Leute vorbeigehen und die würden halt über alles Mögliche sprechen, worauf sie warten. Und dann kommst du und sagst dem Verdutzten gegenüber, ich warte darauf, dass Jesus wiederkommt. Ja, oder um die Absurdität so ein bisschen deutlich zu machen, überlegt euch doch mal aus der Perspektive der Bevölkerung von Jerusalem, wie das gewirkt haben muss, wenn man mitgekriegt hat, da sind so 120 Leute, die sitzen da in so einem Raum, die verstecken sich, lauter einfache Leute, und sie beten die ganze Zeit und warten auf Jesus. Und die Frage ist, warum ist das eben nicht total dumm, sondern das Schlauste, was du machen kannst? Die Antwort ist, weil Jesus der König ist. Jesus hat es nicht nur gesagt, er hat es bewiesen. Er hat es bewiesen, als er geboren wurde, damit du wiedergeboren werden kannst. Bewiesen, als er gestorben ist, damit du lebst. Bewiesen, als er für dich auferstanden ist, damit der Tod für dich nicht das Ende ist. Bewiesen, als er für dich in den Himmel aufgefahren ist, um dir von dort den Heiligen Geist zu schicken. Um Apostel zu sein, musste man all das gesehen haben. Und die Apostel bezeugen es. Ja, solange sie gelebt haben, haben sie das vor allem durch ihre Worte und ihre Predigten getan. Und für uns heute tun sie es durch ihre Schriften, das Neue Testament. Und weil das alles wahr ist, weil sie das alles gesehen haben, lohnt sich das Warten. Menschen in dieser Welt, die warten auf vieles. Manches tritt ein, manches auch nicht. Und am Ende seines Lebens wartet man irgendwann nur noch auf den Tod. Es sei denn, man wird vorher von ihm überrascht. Alles Warten in dieser Welt ohne Jesus ist irgendwo ein Stück weit sinnlos. Außer das Warten auf eine Sache. Das Warten auf König Jesus. Und wie das aussieht, haben wir heute an den Freunden von Jesus gelernt. Es bedeutet, seinen Worten zu gehorchen. Es bedeutet, mit seinen Freunden zu beten. Und es bedeutet, in seinem Sinn Entscheidungen zu treffen. So wartet man richtig. Und die Frage ist, wie wartest du? Amen.